Auch mir ist manchmal zum Heulen zumute, weil ich auch gerne wüsste, habe ich in einem halben Jahr noch einen Job oder nicht.
Higher and Higher. Der Jobware-Podcast rund um Karriere, Arbeitswelt und Recruiting.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das im Employer-Branding oft gar nicht so mitgedacht wird. Was passiert eigentlich, wenn es nicht um Recruiting, Wachstum oder Onboarding geht, sondern um das Gegenteil, um Veränderung, Verkleinerung, vielleicht sogar Abschied? Unsere heutige Folge trägt den Titel, wenn Employer Branding nicht nur für den Einstieg gedacht ist, sondern auch beim Ausstieg greift. Zu Gast ist Martin Maas, er ist Global Head of Talent Attraction and Inclusion beim Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen. Martin, erstmal hallo und schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Anna, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir. Und man stellt sich ja immer selbst schlecht vor. Also zumindest ist bei mir immer so eine Barriere. Deswegen würde ich es an der Stelle einfach für dich übernehmen, wenn das okay ist.
Sehr gern. Ich bin gespannt.
Also du gestaltest globale Strategien, die Menschen, Purpose und Leistung miteinander verbinden. Dabei verantwortest du nicht nur das Employer Branding, sondern kümmerst dich auch um Themen wie Diversität und Inklusion. Themen also, die zeigen, wie eng Haltung und Menschlichkeit gerade in Zeiten des Wandels zusammengehören. Und Wandel gibt's bei ZF ja reichlich. Der Konzern steckt mitten in einer massiven Transformation, sowohl wirtschaftlich als auch technologisch und kulturell. Und du begleitest diesen Umbruch zwischen Innovation, Identität und Veränderung als jemand, der den Menschen ins Zentrum stellt. Was ich besonders spannend bei dir finde, dein Weg hierhin war alles andere als klassisch. Du kommst ursprünglich aus der sozialen Arbeit, hast über Umwege in die Unternehmenswelt gefunden und diesen humanen Blick dabei nie verloren. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über Haltung, Wandel und darüber, wie Employer Branding relevant bleibt, auch wenn sich die Rahmenbedingungen vielleicht komplett verändern. Und wir starten direkt rein, aber ganz soft. Was wolltest du eigentlich mal werden, wenn du groß bist?
Ja, erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Ich finde mich tatsächlich größtenteils wieder. Das heißt, ja, vielen Dank für die gute Recherche. Was ich werden wollte, wenn ich groß bin. Ich glaube, ich war nie so der Feuerwehrmann oder Polizist-Typ, ja, so wie das viele Kinder irgendwie im Schulalter mal sich vorstellen können. Ich glaube, ich hatte lange gar kein Bild von dem, was ich mal werden wollen würde. Das hat sich am Ende rauskristallisiert über, ja, wie das Leben so spielt. Ich war sehr lange im Ehrenamt aktiv, bin sehr früh in die Jugendarbeit gegangen, egal ob das im Sportverein war oder über Jugendorganisationen, bei denen ich Ferienfreizeit mit organisiert habe. War dann auch im FSJ drin, hat mich auch gegen die Bundeswehr damals entschieden. Mhm. Wir hatten die Bundeswehr bei uns am Standort, das heißt, ich habe jeden Tag auf dem Fußballplatz gesehen, wie die armen Kerle sich quälen, und habe dann irgendwann für mich gedacht, okay, ich habe meinen Grundwehrdienst schon beobachtet auf dem Fußballplatz, ich mache ein FSJ. Genau, und war dort eigentlich die ganze Zeit in der, ja, in der sozialen und Ehrenamtsschiene drin. Und als es dann darum ging zu sagen, die Schule ist zu Ende, das FSJ ist zu Ende, was mache ich jetzt beruflich, habe ich mich erst ganz klassisch und aus dem verrückten Grund, weil ich meine Heimat nicht verlassen wollte, für eine Industriekaufmann-Ausbildung entschieden.
Damals war deine Heimat?
Damals war meine Heimat die Region rund um Würzburg. Mhm. Genau. Und ich hatte da mein Netzwerk, hatte da Familie, Freunde. Von dem her hatte ich irgendwie noch gar keine Lust, wirklich rauszugehen. Habe dann eine Industriekaufmann-Ausbildung angefangen für ganze 2 Monate und habe dann gedacht, das ist jetzt doch nicht so meins, den ganzen Tag Rechnungskopien sortieren nach aufsteigender Nummer. Und genau, habe mich dann doch für den Studienweg entschieden, war meiner sozialen Schiene treu geblieben. Und dann kam das, was du schon erwähnt hattest, Sozialarbeit, Sozialpädagogikstudium in Ravensburg-Weingarten. Und dort habe ich erstmal 4 Jahre lang studiert, viele verschiedene soziale Bereiche nochmal kennengelernt, zu denen, die ich schon kennenlernen durfte. Und wenn du dann fragst, warum bist du dann im Employer Branding gelandet, was wahrscheinlich die Anschlussfrage wäre.
Nee, tatsächlich nicht,
nein,
aber ich bin gespannt.
Nein, nicht. Okay. Dann, ja, das war wie so vieles im Leben reiner Zufall. Ich hatte meine Bachelorarbeit geschrieben und irgendwann nachts um 3 hatte ich keinen Bock mehr zu schreiben und bin auf eine Stellenbörse gegangen. Welche weiß ich nicht mehr, war vielleicht Jobware, war vielleicht eine andere. Und habe dort eine Stelle gesehen von Mercedes-Benz, die einen Praktikanten gesucht hat für das Thema Employer Branding. Und das Erstaunliche da war, dass in der Anforderungsbeschreibung drin stand, auch geeignet für Personen mit einem Sozialpädagogikstudium.
Und da ist bei dir die Lampe angegangen, okay, das könnte interessant werden.
Ich war auf jeden Fall neugierig, weil ich noch nie was von Employer Branding gehört hatte. Natürlich kannte ich Mercedes, aber ich wusste nicht, was Employer Branding ist. Und habe mich dann nachts um 3 wirklich blind beworben. Und dann ging der klassische Prozess los, Telefoninterview, 2 davon. Dann habe ich das Praktikum bekommen, bin nach Stuttgart gezogen und habe einfach Gefallen dran gefunden, A, an der Unternehmenswelt und B, aber auch in der Kombination das Thema Employer Branding, Mensch, drauf zu gucken, was sind Bedürfnisse von Zielgruppen. Ja, das war im Prinzip ja auch schon meine Denkweise in der sozialen Arbeit, mehr oder weniger zu sagen, was brauchen Menschen, um glücklich zu sein. Im Employer Branding eben mit dem Fokus auf, was brauchen Menschen, um glücklich bei der Arbeit zu sein, fand ich das eine sehr gute Kombination, die jetzt schon mittlerweile 15 Jahre anhält.
Ist eine lange Zeit und ein verrückter Zufall, wenn man so möchte, der deinen Lebensweg ja doch komplett anders gestaltet hat. Was ist denn aus diesem Ursprungs-Martin, der soziale Arbeit studiert hat? Was kannst du in deinen Job heute davon übertragen? Das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen.
Okay. Was kann ich davon übertragen? Ich glaube, meine Haltung zum Menschen ist grundsätzlich die gleiche geblieben. Den Mensch im Mittelpunkt zu haben. Ja, natürlich gibt es im Unternehmen ganz viele andere Perspektiven, die man auch berücksichtigen muss. Ja, du hattest ZF angesprochen, die Situation. Natürlich können wir nicht immer nur alles machen, was jetzt der Mensch gerade will und was ihm gut tut. Aber wir haben ganz oft in der Hand, wie wir mit den Menschen umgehen. Und ich glaube, das ist was, wo Employer Branding mitgestalten kann, wo aber auch eine Führungskräfteentwicklung mitgestalten kann, wo HR generell einen Hebel in der Hand hat, um Kultur und den Umgang miteinander ein Stück weit menschlich zu steuern, egal ob wir in der Krise sind oder egal ob wir in der Blütezeit sind und alles gut läuft. Ich glaube, das ist was ich mir behalten habe. Ich habe gelernt, auch durch die vielen sozialen Stationen, die ich durchlaufen bin, egal ob es mit Kriminellen war, mit denen ich gearbeitet habe in Jugendverzugsanstalten oder mit Menschen in Behindertenwerkstätten oder mit Senioren in Pflegeheimen. Ich habe für mich behalten, dass Leben ganz viel Glück bedeutet. Da, wo du bist, da, wo du herkommst, die Chancen, die du hast. Und ich glaube, das probiere ich einfach in meine Arbeit jeden Tag zu integrieren, auch in meine Haltung und in meinem Blick auf Mitarbeiter, egal ob das in meinem Team ist oder generell mit übergreifenden Themen, die wir steuern im Konzern. Da ist für mich der Mensch nach wie vor im Mittelpunkt. Und es ist für mich egal, ob ich da jetzt bei einem Sozialträger arbeite oder in einem Großkonzern.
Du sprichst von Mitarbeitenden und nicht von irgendwelchen Personalnummern.
Ich glaube, ich habe noch nie von einer Personalnummer gesprochen tatsächlich und auch nicht von Ressourcen. Ich glaube, bei mir geht es immer um den Mensch und um Personal und am liebsten auch mit Vor- und Nachnamen.
Jetzt beinhaltet das Studium ja auch, dass man so eine gewisse Empathie in sich trägt, mit Menschen gerne arbeitet, nah an den Menschen ist. Steht dir das vielleicht sogar manchmal ein Stück weit im Weg in deinem aktuellen Job?
Ich glaube, es steht mir nicht im Weg. Ich glaube, die Frage ist immer, wie balancierst du die verschiedenen Themen aus? Also wie viel Empathie lässt du in den jeweiligen Situationen zu, ohne zu viel Empathie und ohne zu wenig Empathie zu geben oder zu zeigen? Und ich glaube, das Gleiche ist auch mit anderen Haltungen. Also wann bist du mal weniger streng, wann bist du mal sehr streng? Und ich glaube, hier geht es immer um die Balance am Ende, wie du dich gegenüber Menschen verhältst. Aber wenn ich drüber nachdenke, was mir natürlich begegnet ist, und das war die Anfangszeit im Praktikum bei Daimler so, natürlich bist du erstmal mit einem Sozialpädagogikstudium ein Exot in der Automobilindustrie. Und recht schnell kam dann die Anfrage zu sagen, naja, du machst deinen Job schon gut und wir würden dich auch gern behalten, aber irgendwie fehlt dir in deinem Lebenslauf noch was zum Thema Wirtschaft. Irgendwie musst du doch noch so ein bisschen Wirtschaftskenntnisse dir aneignen. Ja, das war ein valider Punkt und es schadet ja auch nicht. Und genau, das war der Grund, warum wir mir dann noch angeboten hatten, noch ein Masterstudium anzuhängen in Kooperation mit einem dann noch 2 Jahre in einem Wirtschaftsthema. Aber ja, natürlich begegnet es einem. Und natürlich ist das die Frage, musst du der harte BWLer sein oder nicht? Auch ein BWLer hat Herz und es gibt auch Sozialpädagogen ohne Herz. Also ich glaube, am Ende ist nicht die Frage, was du studiert hast, sondern ich glaube, die Gesamtprägung und die Gesamthaltung als Mensch, wie du einfach sozialisiert bist.
Lass uns mal noch eine Weile bei diesem Abschnitt in deinem Leben bleiben. Du warst 7 Jahre da im globalen Employer Branding tätig und das in einem Konzern, in dem Stolz und Markenidentifikation fast Teil der DNA sind. Für viele war das damals ja schon sowas wie das Paradebeispiel für Employer Branding. Was hast du da über Arbeitgebermarke gelernt? Was kannst du vielleicht mit anderen teilen?
Also es ist genauso, wie du sagst. Ich hatte bis heute ist bei keinem anderen Arbeitgeber mehr erlebt, wie viel Identifikation mit einer Marke und mit einem Arbeitgeber vorhanden sein kann. Und das war bei Mercedes wirklich Wahnsinn, also im positiven Sinn. Also ich hatte mir auch nie vorstellen können, irgendwo anders zu arbeiten, weil ich dachte, wow, ich bin so mit dieser Marke identifiziert. Das ist wirklich Wahnsinn, wie da auch über Produkte und über Marke kommuniziert wird, wie du da eingesaugt wirst in diese Markenwelt. Also das war schon, das habe ich bis heute nicht mehr erlebt. Und zum Thema Employer Branding, klar, am Anfang sagte mir Employer Branding nichts. Ja, da waren wir die angefangen haben, die ersten Social Media Kanäle damals als Arbeitgeber aufzusetzen. 2010, ich glaube, einer der ersten Facebook-Karrierekanäle, den wir damals im Team aufgesetzt hatten. Da habe ich jetzt noch nicht so viel über Markenarchitektur und Purpose und irgendwas verstanden. Jetzt rückblickend würde ich sagen, es ist für so eine wahnsinnig anziehende Produktmarke, wie zum Beispiel Mercedes oder auch andere OEMs, natürlich leichter, Leute zu gewinnen. Und da muss das Employer Branding auch gar nicht so gut sein. Ja, auch wenn in dem Team sehr, sehr viele gute Leute waren. Aber ich glaube, allein durch diesen starken Markenauftritt und diese Markenbekanntheit ziehst du ganz automatisch Talente an, weil einfach hier die Produktmarke, die Arbeitgebermarke natürlich überstrahlt. Und ob du da jetzt einen Social-Media-Kanal mehr oder weniger hast, wird deine Bewerberzahl nicht beeinflussen. Mhm. So, und ich glaube, das ist jetzt rückblickend eine Erkenntnis, jetzt auch nach 15 Jahren und noch ein bisschen tiefer drin in der ganzen Materie, wo ich glaube, wir haben damals eher sehr gutes HR-Marketing gemacht bei Daimler und weniger Employer Branding.
Kannst du Beispiele nennen?
Naja, ich glaube, wenn du von Employer Branding sprichst, geht es ja auch viel um die strategische Gestaltung. Ja, also wie wollen wir wahrgenommen werden? Auch die Wertediskussion, Kulturthemen mit zu integrieren. Da hatte ich in den 7 Jahren im globalen Team nie Berührungspunkte zu diesen Themen. Warum? Weil das durch die Produktmarke eigentlich mitgesteuert war. Ja, die Produktmarke hat vorgegeben, das Beste oder nichts. Daran hat sich Kultur abgeleitet, zu sagen, wie wollen wir arbeiten? Nämlich, wenn wir was machen, dann muss es deutlich besser sein als das von den Wettbewerbern. Und das war auch was mich sehr geprägt hat, zu sagen, wenn wir Dinge machen, dann muss das immer das Beste sein, ja, weil der Markenclaim war das Beste oder nichts. Und das hat Kultur mit beeinflusst. Und das hat Kultur und Handeln und Denken mitgesteuert.
Aber im positiven Sinne, ne? Nicht so, dass es Druck aufbaut, sondern dass man sich damit identifiziert. Wir wollen immer noch besser werden. Wir wollen die Besten sein, bleiben, so in diesem Bereich.
Wir müssen die Besten sein in dem, was wir tun. Und lieber machen wir eine Sache nicht. Und wenn wir sie machen, dann müssen wir sicherstellen, dass wir die Besten sind. Und das hat natürlich Auswirkungen gehabt auch auf Employer-Branding-Themen. Also wenn wir sagen, okay, wie machen wir jetzt zum Beispiel ein Event? Ja, damals waren noch viele Budgets da und es war die Zeit von Groß-Events. Dann hat man es wirklich krachen lassen. Und dann waren das Events, wo ich heute rückblickend sage, Wahnsinn, was wir da für einen Spielraum hatten und Gestaltungsspielraum hatten und was man da auch für Budgets bereitgestellt hatte. Aber das war die Zeit damals. Das hat dann ein BMW und ein Audi auch so gemacht. Und das war natürlich immer die Messlatte zu sagen, vor allem der Dreikampf BMW, Audi, Mercedes, da sind wir natürlich am liebsten ganz vorne dabei. Und das steuert dann natürlich auch die Art und Weise, wie du Projekte angehst, wie du im Team Ideen diskutierst, wie du Benchmarks fährst, Arbeitgeber-Rankings dir ganz genau anguckst und auseinander nimmst, um noch den Punkt zu finden, wo du vielleicht dann doch an Audi oder BMW vorbeiziehen kannst in einem Jahr, wenn du mal hinter denen gelandet bist. Genau, also da würde ich sagen, da hat eher der Markenauftritt dann klar die Kultur gesteuert und nicht das Employer-Branding-Team Einfluss gehabt auf, wie es die Wahrnehmung von Arbeiten und Zusammenarbeit bei Mercedes oder Daimler.
Jetzt muss man sagen, du bist immer in sehr großen Unternehmen, Konzernen, Versicherungen unterwegs gewesen beruflich. Gibt es etwas, was wir vielleicht für KMUs runterbrechen können, die vielleicht nicht die Art Budget haben, die nicht die Kapazitäten haben, sei es personell aufgestellt, sei es monetär aufgestellt, wo man sagt, das wäre auf jeden Fall schon mal eine kleine Stellschraube, die einen riesen Impact hat?
Ja, ich glaube, was ganz viele falsch machen, klingt nicht gut. Was viele besser machen könnten, wenn sie sich mit dem Thema Employer Branding vielleicht auch erstmalig auseinandersetzen, ist, dass sie zuerst extern denken und handeln. Ja, also zuerst sagen, okay, Employer Branding ist gleich, wir brauchen einen Social Media Account. Employer Branding ist gleich, wir brauchen ein cooles Karrierevideo. Die Frage ist aber, habe ich überhaupt was zu erzählen? Außer das gleiche Blabla, was Arbeitgeber 1 und 2 neben mir auch erzählt. Und ich glaube deswegen, wenn man als KMU vielleicht auch jetzt vor der Frage steht, wollen wir das Thema Employer Branding organisatorisch verankern? Ja, Employer Branding an sich gibt es auch ohne, dass es jemand macht, nämlich eine Wahrnehmung, wie wir als Arbeitgeber gesehen werden, die existiert immer, egal ob ich dafür Person A oder B abstelle, das Thema zu bearbeiten. Aber wenn ich bewusst Einfluss nehmen will auf die Markenwahrnehmung oder auf die Arbeitgebermarkenwahrnehmung, dann sollte ich erstmal innen anfangen. Dann sollte ich mir die Zeit nehmen und auch da in den Vorstandsdiskussion nicht zuerst sagen, Employer Branding ist dann gut, wenn der Vorstand den ersten Social Media Kanal sieht, sondern Employer Branding ist dann gut, wenn wir uns intern erstmal mit uns selber beschäftigt haben und erstmal wissen, warum kommen Leute zu uns? Warum bleiben sie bei uns? Warum gehen sie? Und warum stehen sie jeden Morgen auf und gehen zu uns ins Unternehmen?
Und keine Kampagne hat so eine Strahlkraft wie zufriedene Mitarbeitende, die erzählen, das läuft bei uns gut, ich bin an der Stelle gut aufgehoben und wir werden an jener Stelle unterstützt.
Genau. Und ich glaube, das Verständnis ist oft nicht da. Oder wenn es da ist, dann wird es übersteuert von Entscheidern, die glauben, dass sie den Erfolg selber nur dann gut reporten können, wenn man irgendwas Buntes sieht. Nämlich eine Karriereseite oder ein Video oder irgendwie eine Social-Media-Aktion.
Ja, weil man es messen genau kann, weil man das in Zahlen messen kann.
Genau, du kannst auch Mitarbeiterzufriedenheit messen. Du musst halt nur angehen, ja. Du kannst Engagement-Surveys machen, du kannst.
Aber dafür muss man auch mutig sein. Man muss ja dann mit dem Echo im Zweifel auch umgehen können und Möglichkeiten schaffen, Dinge zu ändern.
Genau, aber wenn die Grundoffenheit nicht da ist, musst du auch kein Employer Branding machen, dann mach lieber HR Marketing. Mhm. So, wenn du sagst, ich mache Employer Branding, dann sagst du, ich möchte strategisch etwas verändern. Ich möchte strategisch Prozesse im Konzern verändern, die dazu beitragen, dass Mitarbeiter XY so oder so handelt oder fühlt oder sich genau aufgehoben fühlt. Wenn die Bereitschaft nicht da ist, zu sagen, wir hinterfragen Prozesse kritisch, dann mach Agile Marketing. Dann hol dir eine Agentur, sag, mach mir eine Kampagne, die sagt, wir haben Jobs und bei uns ist toll. Und dann ist auch okay. Und lass uns ehrlich sein, das machen ganz, ganz viele Unternehmen auch. Und das ist ja auch nicht immer verkehrt. Die Frage ist, was kann ich mir leisten? Was ist mein Unternehmen gerade bereit auch zu tun? Wie viel Risikofreude, die hast du selber angesprochen, lässt gerade ein Unternehmen auch zu? Oder brauchen wir einfach nur Leute, weil wir es uns gar nicht leisten können, über Retention und über Tod und Teufel nachzudenken, weil wir die Leute und das Geld nicht dafür haben. Wir wissen aber jetzt, wir sind in der Branche und brauchen einfach ganz schnell Leute. So, und ich glaube, das ist immer abhängig vom Unternehmenskontext und der Fragestellung, was will ich mit dem Thema Employer Branding erreichen und bin ich bereit, damit auch ja, Themen von verschiedenen Perspektiven zu betrachten oder auch Dinge ändern zu müssen.
Jetzt warst du 7 Jahre bei Daimler, bist dann in die Schweiz gegangen, zur Helvetia-Versicherung. Da hast du erstmal das Thema Employer Branding komplett neu aufgebaut. Hast gesagt, so, ich habe jetzt 7 Jahre hier mich so ein bisschen ausprobiert, jetzt mute ich mir das mal alleine zu, ich traue es mir zu. Und warst von Anfang an eine One-Man-Show. Ist schon ein ganz schöner Unterschied von so einem Weltkonzern mit Agenturen, Budgets und Strukturen hin zu einer Versicherung. Das bedeutet ganz schön viel Mut. Was hat dich an dieser Aufgabe gereizt?
Ja, ich glaube, es war zum einen Mut, aber auch eine ganz, ganz große Portion Neugier. Zu sagen, wie funktioniert eine andere Branche? Ich kannte ja bisher nur Automobilindustrie, so vom Kontext Employer Branding. Und dann zu sagen, hey, da ist was. Da ist keine riesen Weltmarke dahinter. Lokal eine starke Marke, ja, in der Schweiz, klar, in der Versicherungsbranche, aber das ist jetzt auch kein Produkt, wo du eine sehr hohe Markenaffinität in der Gesellschaft unbedingt herstellst, weil Versicherung, ja, von denen willst du eigentlich nie was hören, weil wenn du was von denen hörst, dann ist irgendwas passiert und dann brauchst du sie. Es war eher die Neugier zu sagen, okay, wie funktioniert Employer Branding eigentlich in einer anderen Branche? So, und ich wollte natürlich auch nach 7 Jahren mehr Verantwortung haben. Und das ist in einem Konzern wie Daimler und anderen Großkonzernen, wenn du auf einem Thema speziell aufsteigen willst, manchmal einfach nicht von heute auf morgen möglich. Ja? Und deswegen hatte ich für mich die Chance gesehen zu sagen, du kannst jetzt genau den nächsten Schritt machen, du kannst Führungsverantwortung übernehmen. Erstmal fachlich natürlich, weil ich, wie gesagt, die One-Man-Show war. Aber vor allem auch zu sagen, da ist einfach nichts vorhanden. Ich baue hier nicht auf tollen Kampagnen, auf tollen Karriereseiten und auf mega Arbeitgebervideos. Und auch budgetseitig war da natürlich nicht so viel da wie vorher. Aber das war der Reiz zu sagen, hier von Null was aufbauen zu können. Da bin ich einfach gespannt, wie das funktioniert.
Wo fange ich denn bei Null an?
Und auch hier ist meine Antwort abhängig von dem Punkt, wo das Unternehmen gerade steht. Und Helvetia stand an dem Punkt, dass sie für sich erkannt hatten, das Thema Employer Branding ist wichtig. Es wurde gerade die neue Unternehmensstrategie damals für, ich glaube, 2020 entwickelt. Und Employer Branding und attraktiver Arbeitgeber war eines von, weiß ich nicht, 12 strategischen Unternehmenszielen, die in der Unternehmensstrategie verankert wurden. So, und das heißt, das Gute für mich hier war, das Thema hat eine sehr hohe Aufmerksamkeit gehabt, weil es war Teil der Unternehmensstrategie. Das heißt, ich muss keinem Vorstand sagen, es braucht Employer Branding. Das hatten die selbst erkannt und mich dann zum Glück eingestellt. Das hilft natürlich schon mal, wenn die Aufmerksamkeit für ein Thema da ist. Das heißt, dann sind auch Budgets da, ja, weil für jedes Strategiethema werden auch Budgets zurückgelegt. Es ist eine Erwartungshaltung da. Das heißt, ich kann auch intern dann irgendwann sagen, okay, wir müssen Gas geben, weil hier gibt es eine klare Zielsetzung aus der Unternehmensstrategie und der Vorstand möchte, dass wir dieses Thema so und so treiben. Das hat natürlich sehr, sehr viel Rückenwind gegeben, dass man nicht über das Thema Employer Branding per se streiten musste. Also es war gesetzt, dass es das Thema gibt, wo man eher drüber streiten musste und wo ich am Anfang mittendrin war, war die Frage, warum ist das Thema bei HR aufgehängt?
Oh, das ist ja aber das ist ja oft die Diskussion in Unternehmen.
Genau, und die Diskussion war sehr langwierig und hat mich daran zweifeln lassen, ob ich nach der Probezeit überhaupt verlängern will, weil das sehr, sehr haarige Kämpfe waren am Anfang, die da ausgetragen wurden. Weil natürlich, wenn ein Thema neu ist, ist natürlich die Frage der Zuständigkeit. Und aus einer Marketing- und Corporate-Marketing-Sicht habe ich die Diskussion komplett verstanden, zu sagen, Corporate Marketing hat die letzten 120 Jahre alles gemacht, was Richtung Kommunikation und Außenwahrnehmung betrifft. Warum soll das jetzt jemand in HR machen? Und das war eine Diskussion, die leider noch nicht gelöst war, bevor ich angefangen habe. Das heißt, ich habe die selber mitführen müssen, natürlich mit Unterstützung auch von Vorgesetzten. Aber wie du sagst, die Frage ist, steht oft im Raum. Ich habe ein Bauchgefühl dazu. Ich sage, das ist für mich eher ein HR-Thema als ein Corporate Communication-Thema, weil wenn du Employer Branding machst, wie es sein sollte, dann sind die Schnittstellen zu HR und Prozessen und HR-Themen deutlich höher als die aus einer Corporate Communication-Sicht heraus.
Und jetzt kommen die Kommunikatoren und sagen, ja, aber wir können ja mit Worten umgehen. Gibt es nicht auch sowas wie ein gewisses Gleichgewicht? Also ich war in einem Unternehmen, da hat das wunderbar geklappt zwischen HR und Marketing.
Und das ist absolut nicht ausgeschlossen. Also ich glaube, am Ende ist es die Frage, wie arbeitest du zusammen und welche Zusammenarbeit und welche Kästchen und Königreiche gibt es in so einem Laden? Und das kann mal so und so sein. Das war noch nie in der Situation, dass das Thema in Communications war. Deswegen kenne ich die andere Seite auch nicht. Natürlich kann ich mir das auch vorstellen, dass es geht. Ja, das sind deine Counterparts in HR eben ein bisschen weiter weg und nicht quasi im gleichen Ressort oder im gleichen Bereich. Das geht bestimmt auch. Am Ende ist die Frage, welche Person sitzt auf der Stelle und nicht, wo ist es aufgehängt?
Wie unterscheidet sich denn das Employer Branding in der Finanz- oder Versicherungsbranche von der Automobilwelt? Gibt es da Unterschiede?
Genau, ich glaube, allein durch die Produktwahrnehmung sind wir natürlich schon in einer ganz anderen Ausgangslage. Ja, du musst jemandem bei Mercedes nicht erklären, was es dort für Arbeitsplätze im Zweifelsfall gibt. Da denkt jeder an Ingenieure und jeder an Produktionsbereich und jeder vermutet auch, dass es da irgendwie Themen wie Finance, HR oder Einkauf gibt. Ja, da hat man so die klassischen Bilder, glaube ich, im Kopf. Was sind die Berufsbilder bei einem Autohersteller? In der Finanzwelt ist, glaube ich, diese Transparenz gar nicht so da. Das heißt, wenn du jetzt mit dem Absolventen sprichst und sagst, kannst du dir vorstellen, bei einer Versicherung zu arbeiten, dann sagt er dir, naja, ich bin eigentlich nicht so der Vertriebler. Und jetzt an jeder Tür zu klingeln und Versicherungen zu verkaufen, bin ich, glaube ich, nicht der Typ dafür. Und ich glaube, das ist eben genau die Wahrnehmung, die unterschiedlich ist, aber die es auch genau spannend macht, zu sagen, du musst dir viel mehr die Berufsbilder erklären. Versicherung ist natürlich Vertrieb. Das ist das Kernstück. Oder? Ohne das kommt kein Geld rein und das kriegst du auch keinen Lohn, wenn der Vertrieb nicht gut läuft. Natürlich muss der laufen und natürlich sind das prozentual sehr, sehr viele Jobs in einem Versicherungskonzern, die im Vertrieb aufgehängt sind. Aber das große Ganze dahinter ist wahnsinnig spannend. Und ich glaube, da war eben die Herausforderung zu sagen, du musst erstmal die Berufsbilder vorstellen, dass da sowas wie Aktuare, ja, das sind krasse Mathematiker, zu Hause sind und sich wohlfühlen, weil die irgendwelche Versicherungsrisiken berechnen und Schadensfallrisiken berechnen. Oder natürlich klar IT. Das war die große Herausforderung damals zu sagen, die Versicherungswelt digitalisiert sich massiv, aber kein ITler denkt an Versicherungen als potenziellen Arbeitgeber. Mhm. Und erstmal diese neue Zielgruppe zu entdecken und zu sagen, was bräuchte denn jemand mit dem IT-Background, um in der Versicherungsindustrie anzufangen. So, und was brauchen die für Rahmenbedingungen? Und das war genau das Spannende zu sagen, da war noch ganz viel unerschlossen, da waren ganz viel nebulöse Ansichten vorhanden und die sind wahrscheinlich heute auch in Teilen der Gesellschaft immer noch vorhanden, zu sagen, was bedeutet Arbeiten bei einer Versicherung? Weil eben hier der erste Gedanke ist Versicherungsvertreter. Und dass da so viel anderes Spannendes noch hinten dran steckt, das war die Herausforderung, genau das transparent zu machen.
So, und dann hast du dich irgendwann entschieden, ich ziehe weiter. Aber du bist in der Schweiz geblieben, zumindest als Hauptwohnsitz.
Genau, wir sind in Basel geblieben. Klar, ich weiß nicht, ob die 7 meine magische Zahl ist. 7 Jahre Mercedes, 7 Jahre Helvetia. Genau, irgendwann kribbelt es dann in den Fingern. Ich glaube, das kennen viele, zu sagen, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe hier echt viel erreicht, habe hier viel aufbauen können, habe sehr viel Gestaltungsfreiraum bekommen, um hier Dinge aufbauen zu können. was ist denn jetzt der nächste Schritt? Ich bin kein Freund von 10 Jahre das Gleiche machen. Ich möchte irgendwann auch mal genau wieder neue Dinge angehen. Genau, und deswegen war ich irgendwann offen zu sagen, wo könnte die Reise wieder hingehen? Wo gibt es vielleicht auch noch mehr Verantwortung? Du hattest mich ganz am Anfang gefragt mit, was war denn so mein Berufswunsch? Den hatte ich zwar als Kind nicht, aber als ich irgendwann angefangen hatte mit Employer Branding, habe ich gesagt, und wenn ich irgendwann mal Global Head Employer Branding werde, ich glaube, dann habe ich es geschafft.
Man soll ja groß träumen.
Ne? Genau, das war damals so mit dem Daimler-Konzernblick zu sagen, oh, wenn ich irgendwann mal Global Head Employer Branding bin, ich glaube, dann weiß ich nicht, was danach kommen soll. Genau, und deswegen hat mich das gereizt zu sagen, wenn ein nächster Schritt, dann gerne in die Richtung. Und das hat dann zum Glück funktioniert mit ZF, dass ich in die Rolle gekommen bin. Genau, und heute das Thema jetzt seit knapp 3 Jahren auch global verantworten darf.
Genau, du bist da seit Januar 2023 und vielleicht ein bisschen Kontext. ZF ist mit rund 160.000 Mitarbeitenden einer der größten Automobilzulieferer der Welt und steht seit Jahr 2025 unter enormem Veränderungsdruck. Laut Berichten sollen bis 2028 bis zu 14.000 Stellen wegfallen, wenn gleichzeitig Milliarden in neue Technologien wie E-Mobilität und Software fließen. Klingt nach einem ganz schön herausfordernden Spagat. Wie hat sich denn dein Job in dieser Transformationsphase verändert? Weil du bist ja garantiert mit einer ganz anderen Grundidee in diesen Job gestartet.
Ja, ich glaube, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Als ich gekommen bin und auch als ich die Vorstellungsgespräche geführt habe, war tatsächlich die Weltlage noch eine andere. Zum Glück. Egal, ob das Thema Elektromobilität oder Perspektiven der Elektromobilität angeht oder auch geopolitische Lagen. Das war Mitte 2022, als ich in dem Prozess war, einfach noch was ganz anderes. Und damals wurde ich ja gelockt zu sagen, hey, Elektromobilität, das geht durch die Decke. Hier gibt's echt gut Budget und hier kannst du Kampagnen fahren um laufenden Band und die große Employer Branding Welt steht dir offen. Als ich dann am 1.1.23 da war, habe ich bereits am ersten Tag gehört, also die Vision, was auch immer, hat jetzt schon mal Budget zurückgezogen.
Komplett?
Ja, für das Thema Employer Branding, ja. Und es ging quasi so weiter im Monatstakt zu sagen. Mein globales Budget ist massiv geschrumpft. Dementsprechend auch die Pläne, die eigentlich da waren für 2023. Das Team ist geschrumpft, wurde dann aber zum Glück auch nachbesetzt größtenteils.
Wie viele seid ihr aktuell? Vielleicht nur einmal für den Hintergrund.
Ja, wir waren mal knapp 10, jetzt 6, 7, so, genau, ich habe es nicht nachgezählt, 6, 7, genau, in allen Regionen der Welt verteilt. Das heißt, es war natürlich was, wo die Erwartungshaltung eine andere war, wo aber keiner was dafür konnte. Ja, die Lage hat sich einfach geändert in dem halben Jahr vom Gespräch bis zum Start bei mir. Und wir mussten natürlich gucken, was heißt das jetzt? Am Anfang probierst du natürlich zu sagen, okay, das Budget, was wir noch haben, das geht mir auch irgendwie aus. Und wir waren ja bisher präsent und wir müssen präsent bleiben. Und keiner wusste ja, ist das jetzt temporär für ein halbes Jahr oder zieht sich das, wie wir jetzt rückblickend wissen, doch noch ganz schön lang hin und wird vielleicht auch noch so weitergehen. Das war damals ja noch gar nicht so bewusst, was da alles auf uns zukommt. Das heißt, wir haben natürlich probiert, so viel wie möglich aufrechtzuerhalten, unsere Pläne durchzuziehen und präsent am Markt zu sein. Das hat sich in der Zeit gewandelt. Ja. Irgendwann wurde klar, das hier ist also A, nicht nur ein ZF-Ding. Das war von Anfang an klar. Elektromobilität betrifft die ganze Branche. Das heißt, das geht den Kollegen bei Bosch und bei Conti auch nicht anders. Da ist jeder betroffen, gerade von dem Thema. Nützt aber nichts, weil jeder arbeitet für sich. Wir mussten anfangen, einfach neue Pläne zu machen. So, das heißt am Ende wirklich eine ganz, ganz starke Abstimmung mit Recruiting zu sagen, okay, was sind die Planzahlen, was wird gestrichen im Recruiting, wo investieren wir noch Geld, wo nicht. Aber auch die große Chance natürlich zu nehmen und zu sagen, okay, wenn wir kein Geld mehr für externe Sachen haben, wie zum Beispiel externe Agenturen, was davon können wir denn eigentlich selber machen? So, und ich glaube, das ist das, was mich auch schon immer gereizt hat, zu sagen, wenn sich irgendwie eine Tür schließt, lass uns gucken, dass wir das selber wieder aufkriegen. So, und das konnte ich mit meinem Team machen. Jetzt die letzten 2,5 Jahre zum Glück habe ich da sehr motivierte und sehr talentierte Leute bei mir im Team, die auch Lust hatten auf diese Challenge und zu sagen, okay, wenn wir jetzt keine Videos mehr mit Agenturen drehen, was brauchen wir, um sie selbst zu drehen? Wenn wir keine Paid-Kampagnen mehr über Agenturen machen, wie machen wir selber Paid-Kampagnen? Wie machen wir selber SEA-Kampagnen? Wie machen wir selber was auch immer? Und da haben natürlich uns auch Tools geholfen, die in den letzten Jahren auch aus dem Boden geschossen sind, um natürlich auch die kreative Arbeit ein bisschen zugänglicher zu machen und nicht alles zu einer Agentur geben zu müssen.
Das heißt, wie viel Budget spart ihr, indem ihr selbst die Ärmel hochkrempelt? Also Halt, stopp. Ihr habt ja vorher auch eine vernünftige Grundlage gehabt, um diesen Job zu bekleiden. Aber es ist ja nun mal schön, wenn man von außen jemanden hat, der ein bisschen neutraler an diese Themen rangeht und man sich dann gemeinsam einen Weg bahnt. Wie viel Budget ist weggefallen?
Also weggefallen, würde ich sagen, global knapp 70%.
Das ist eine Hausnummer.
Generell von dem, was erstmal generell zur Verfügung steht, was wir uns agenturseitig gespart haben, würde ich sagen, da sind wir fast bei 100%. Also was Kreativleistung angeht. Natürlich, wenn du irgendwo Mediaschaltung machst, ja, dann brauchst du noch eine Agentur, die das dann für dich irgendwo publiziert. Also wenn wir auf 2025 gucken, würde ich sagen, das sind wir bei 90%, die wir uns Agenturkosten eingespart haben.
Ich kann mir vorstellen, dass dadurch nochmal eine ganz andere Magie in so einem Team, auch wenn ihr global seid und nicht alle in einem und demselben Büro sitzt, da passiert ja auch was mit einem Team.
Da passiert enorm viel und ich glaube, da kommen gerade ganz, ganz viele Themen zusammen, die in so einem Team passieren, in einer Krise. Und ich glaube, wir können es Krise nennen, weil es ist eine Krise, in der wir gerade stecken. Da kommt zum einen das Thema, okay, wir haben kein Budget mehr. Wir waren es aber gewohnt, dass immer Budget da ist. Uns ging es ja immer gut. ZDF ging es zum Glück, wie der ganzen Industrie, Automobilindustrie, immer gut die letzten Jahre. Das heißt, die Mitarbeiter bei mir im Team waren es auch gewohnt, da ist immer Geld da. Du kannst aus dem Vollen schöpfen. Wir haben immer eingestellt. Wir haben teilweise 10.000 Leute im Jahr noch 2022 eingestellt. Und auf einmal wird es massiv reduziert. Das heißt, hier das Umdenken im Team zu sagen, es läuft heute anders. Und das in Kombination mit, es ist Krise, die Abbauzahlen hast du kommuniziert und die du in deiner Anmoderation kommuniziert hast, waren allein nur die für Deutschland, die 11.000 bis 14.000 und nicht global. Das ist global, kommt dann noch was obendrauf. Und jeder ist natürlich extrem angespannt gerade zu sagen, ich weiß gar nicht, ob mein Job wegfällt. Ich weiß gar nicht, ob ich betroffen bin. Ja, da ist viel Flurfunk in Krisen, da ist viel Unsicherheit. Es können auch nicht alle Entscheidungen für jeden Standort gerade auf einmal getroffen werden. Manche Standorte sind schneller, andere sind langsamer. Und da ist sehr, sehr, sehr viel Unsicherheit gerade da zu sagen, was ist eigentlich noch die Bedeutung vom Thema Employer Branding für die nächsten Jahre? Wohl wissend, dass wir nicht mehr viel einstellen werden und wohl wissend, dass wir einfach Personal abbauen müssen und das in allen Bereichen, nicht nur in den Produktions- oder in den Forschungsbereichen, sondern natürlich auch, und das ist eine logische Konsequenz, auch in den Zentralbereichen.
Und mit welchen, also Sie werden ja das Gespräch mit dir suchen. Was sind das für Gespräche? Weil ich kann mir vorstellen, irgendwann greift die Angst um den Job bei jedem mal.
Da sind wir mittendrin gerade. Die 1&1, so die One-on-One-Gespräche, die ich mit meinen Mitarbeitern führe seit ein paar Wochen, die drehen sich vielleicht noch zu 20% um den Job oder um die eigentlichen Aufgaben. Die restlichen 80%, würde ich mal ganz banal sagen, sind Seelenarbeit. Das ist das Reflektieren mit jedem Einzelnen. Wo stehst du gerade? Hast du für dich einen Plan B? Und wenn es einen Plan B gibt, dann nehme ich mir einfach die Zeit und diskutiere das mit den Leuten aus. Ich hatte ein Beispiel. Vor 1-2 Wochen kam eine Kollegin zu mir und sagte, ich habe hier ein Angebot in meinem eigenen Ort. Es war außerhalb von Deutschland. Und da gibt es die Chance, dass ich eine Autowaschanlage kaufen könnte. Und ich glaube, das ist ein cooles Business, weil wir haben hier sonst keine im Ort und der jetzige Inhaber geht in Rente. Was hältst du davon? So, und das sind dann genau die Sachen, wo sie zum Glück mein Rat suchen, auch wenn ich kein Autowaschanlagenexperte bin. Aber ich nehme mir die Zeit und spiele mit denen einfach den Business Case durch und sage, okay, du hast extrem Marketing-Erfahrung. Was davon könntest du auf den Job anwenden? Was fehlt dir noch? Was müsstest du noch tun, damit die Autowaschanlage irgendwie profitabel wird? Und dann probiere ich einfach den Leuten so ein bisschen auch in ihren Gedanken zu unterstützen, meine Perspektive damit reinzugeben, weil jeder sich gerade Gedanken macht. Und der Jobmarkt in vielen Ländern ist nicht gut. Das heißt, im gleichen Job irgendwo, im gleichen Ort was zu finden, ist für viele nicht möglich. Und da fängst du natürlich an zu sagen, was könnte ein Plan B sein? Ist es die Selbstständigkeit als Coach? Ist es, wie gesagt, vielleicht ein Business aufmachen? Ist es was auch immer? Und das ist gerade eigentlich Hauptjob für mich als Führungskraft, den Leuten zuzuhören, sie ernst zu nehmen. Ja, da fließen auch Tränen, da wird auch getröstet und auch das ist alles fein. Und am Ende bin ich Sparringspartner für, wie geht's für jeden weiter? Und dann kommen auch Fragen, soll ich hier ein Abfindungsprogramm annehmen oder nicht, wenn es das bei mir am Standort gibt? Oder glaubst du, unser Job wird gerettet? Genau, also es sind sehr, sehr viele auch persönliche Diskussionen, Gespräche, die gerade stattfinden. Das ist natürlich nicht das, was in der Stellenbeschreibung steht, aber was du irgendwo als Führungskraft drin haben musst, weil du kannst ja nicht nur Sonnenschein-Führungskraft sein, es gibt auch ernste Zeiten und da hilft mir dann vielleicht auch, um da die Brücke zu schlagen, wieder der sozialpädagogische Hintergrund.
War gerade genau mein Gedanke.
Oder die Empathie, genau, oder vielleicht beides, um dann zu sagen, okay, die Karriere-Website ist gerade nicht wichtig in unserer Rücksprache, ich spreche mit dir gerade, wie geht's dir und was kann ich für dich tun?
Ich habe es eingangs gesagt, dein Job hat sich ein Stück weit gewandelt. Du beschäftigst dich nicht mehr nur noch damit, wie werden wir von außen wahrgenommen und wie können wir möglichst passende Talente zu uns ins Unternehmen holen, sondern du beschäftigst dich auch stark mit dem Ausstieg. Dazu habt ihr das New Placement Programm ins Leben gerufen. Wie unterstützt ihr denn Mitarbeitende konkret, die von dem Stellenabbau betroffen sind?
Ja, es war tatsächlich so ein Wandel, der sich vollzogen hat bei uns im Aufgabengebiet, geschuldet der Tatsache, dass natürlich irgendwann klar war zu sagen, aus den Ankündigungen des Stellenabbaus folgen irgendwann jetzt auch Taten. Ja, das heißt, irgendwann musst du anfangen, diese schlechten Nachrichten auch deinen Mitarbeitern mitzuteilen. Und wir hatten das Glück, dass wir da recht schnell in eine interne Diskussion gekommen sind zum Thema, ja, es gibt sehr viele Maßnahmen an den Standorten. Was bekommen Mitarbeiter, wenn sie ausschalten? Ja, das sind Themen wie, weiß nicht, Transfergesellschaft, Aufhebungsverträge, Altersteilzeit, was auch immer. Aber das ist sehr, sehr standortindividuell geregelt bei uns. Es gibt aber nicht diese übergreifende Botschaft von, wir kümmern uns um euch. Ja, weil das ist alles sehr standortindividuell aus verschiedenen Gründen. Und aus einer globalen Verantwortung als Arbeitgeber heraus hat mir immer gefehlt zu sagen, okay, was tun wir als globaler Arbeitgeber wirklich für unsere Mitarbeitenden. Weil, und auch das ist Teil der Wahrheit, ein Mitarbeiter in Deutschland zum Beispiel ist allein durch Gesetzgebung ganz anders abgesichert als ein Mitarbeiter zum Beispiel in Rumänien, in den USA oder woanders auf der Welt. Ja, ein Thema Arbeitslosengeld, Unterstützungsleistungen, weiß ich nicht, Weiterbildungskosten etc. Das gibt es in vielen anderen Ländern der Welt nicht. Da ist es mir und auch meiner Chefin ein sehr großes Anliegen gewesen zu sagen, wir müssen da was tun, von dem alle profitieren können. Und daraus entstanden ist der New Placement Hub, was am Ende ein Unterstützungs- und Beratungsprozess ist, den Mitarbeitende durchlaufen können, wenn sie individuell vom Stellenabbau betroffen sind. Das heißt, wenn Herr Müller oder Frau Meier die Nachricht bekommen, dein Job fällt weg und du musst jetzt die nächsten Monate das Unternehmen verlassen, dann greift quasi dieser Unterstützungsprozess, der untergliedert ist in sehr viele verschiedene Module, mit der Zielsetzung, Mitarbeitende zu befähigen, sich intern und auch extern im Arbeitsmarkt gut orientieren zu können. Heißt nicht, dass das Versprechen ist, jeder kriegt danach eine Stelle. Das könnten wir gar nicht versprechen. Wir decken aber durch verschiedene Trainings, so ein Gruppentrainings und Einzeltrainings, sehr viele Themen ab, um eben wirklich für sich eine neue Klarheit zu kriegen, auch aus den Emotionen rauszukommen, nicht zu verharren in dieser Schockstarre, zu sagen, shit, wie ist das jetzt hier gelaufen, sondern zu sagen, okay, es ist so, wie es ist und das kann ich perspektivisch tun. So, da haben wir diesen Beratungsprozess aufgebaut in verschiedenen Modulen, den Mitarbeiter durchlaufen können. Den haben wir jetzt angefangen auszurollen in Deutschland an verschiedenen Standorten und mittlerweile findet auch gerade die Internationalisierung statt. Eigentlich genau das, was ich auch aus persönlicher und auch aus einer Arbeitgebermarkensicht möchte, nämlich zu sagen, das ist eine Haltung, die wir als globaler Arbeitgeber all unseren Mitarbeitenden weltweit zukommen lassen wollen oder die Haltung, die sich in keinem Land der Welt unterscheidet.
Und welche Reaktionen gibt es darauf intern, vielleicht auch von denjenigen, die bleiben?
Ich glaube, erstmal ist das ein Thema, für das du erstmal keinen Applaus kriegst, weil jeder, der da drin ist, der wollte da nicht rein. So. Der wollte eigentlich bei ZF bleiben. Am Anfang ist die Skepsis da recht groß, wenn die Leute reinkommen, zu sagen, naja, ich wollte jetzt hier nicht rein, jetzt bin ich da drin, mal gucken, was passiert. Mit den Modulen merken wir, je mehr die Leute quasi in diesen Prozess reinkommen, zu sagen, die Situation ist, wie sie ist und jetzt probiere ich hier einfach das Beste draus zu machen und jemand zeigt mir, wie bewege ich mich auf externen Plattformen, wie nutze ich KI, um Vorstellungsgespräche zu simulieren, welche steuerlichen Auswirkungen hat meine Abfindung auf meine persönliche Situation. Das sind alles Themen, die wir individuell beleuchten mit den Personen, um da zu unterstützen. Das Feedback ist generell gut. Auch wenn natürlich die Erwartungshaltung ist zu sagen, ich wäre hier am liebsten gar nicht reingekommen, weil ich will ja gar nicht gehen. So, und das dauert bei dem einen länger, bei dem anderen kürzer, um über diesen Punkt wegzukommen und dann zu sagen, okay, jetzt kann ich ja nichts mehr ändern und ich mache das Beste draus. Ich merke einen sehr starken Unterschied in der Dankbarkeit je nach Region und Land. Also wir haben eine deutlich höhere Dankbarkeit gegenüber diesem Angebot in Ländern, wo eben die soziale Absicherung nicht so gut ist wie in Deutschland.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel in Polen oder in Rumänien. Mhm. Ich war letzte Woche in Rumänien, als 150 Leute erfahren haben, dass ihr Job wegfällt und habe ihnen dort das New Placement Programm vorgestellt. Das war, Mund abwischen, weitermachen. Also natürlich waren die alle geschockt für 2-3 Tage, aber eben nicht Monate, wie es in anderen Ländern passiert. Meine Vermutung ist, eine kulturelle Eigenheit, was ich aber sehr, sehr toll fand, zu sagen, okay, es ist, wie es ist, wir finden es nicht gut, aber danke für euer Angebot. Und die haben uns wirklich innerhalb der ersten Tage alle Sessions, die man digital buchen konnte, ausgebucht. Also wirklich die Beteiligung liegt bei, weiß nicht, ich würde jetzt mal sagen, 80-90% der Betroffenen, die wirklich das Angebot in Anspruch nehmen. Es ist ja immer freiwillig, ja, da wird keiner verdonnert, du gehst da rein. Mhm. Das ist ja ein freiwilliges Angebot. Und aber ja, 80-90% der betroffenen Kolleginnen und Kollegen in Rumänien haben bis heute das Angebot angenommen. Und Ähnliches haben wir in Polen, wo auch hier die Dankbarkeit und das Feedback, was wir danach auch kriegen, ein deutlich anderes ist als in Deutschland, wo, glaube auch das Thema Kündigung vielleicht auch eine andere gesellschaftliche Akzeptanz hat. Wenn du in Deutschland gekündigt wirst, hat das viel mit Gesichtsverlust zu tun, viel mit, was hast du denn gemacht, um bei einem Großkonzern wie ZF gekündigt zu werden. Ja, da ist, glaube ich, auch viel, weiß nicht, Scham dabei oder viel, das darf ich ja keinem erzählen, weil die denken ja, ich habe was auch immer angestellt, dass mich jemand wie ZF kündigt, weil der Kündigungsschutz ja einfach so dermaßen hoch ist in Deutschland. Am Ende ist unsere Mission, meine Mission, mit dem Team zu sagen, wir unterstützen jeden, der unsere Unterstützung möchte. Und das ist, glaube ich, auch was, was uns gerade auch selber motiviert. Du fragtest nach, warum stehen wir gerade jeden Morgen auf? Ich stehe gerade nicht mehr jeden Morgen auf, um coole Kampagnen zu machen, sondern ich stehe gerade jeden Morgen auf, A, um für mein Team da zu sein und B, betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu helfen, dass sie eine solide Anschlusslösung finden.
Das war gerade auch die ganze Zeit so mein Gedanke im Hinterkopf. Mensch, du hast ja eigentlich einen durchweg positiv besetzten Jobtitel. Du beschäftigst dich mit schönen Themen. Das macht ja was jetzt aber auch mit dir als Privatperson, mit so vielen Tränen konfrontiert zu sein. Und da kommt auch wieder Stichwort Empathie. Das macht einfach was mit einem, wenn man sieht, dass andere leiden und ja, denen so ein Stück weit auch der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wie handelst du das?
Ich würde sagen, also, klingt blöd, aber es gab schon viele Situationen im Leben, wo ich das aushalten musste. Solche Situationen, wo man nicht wusste, wie geht's weiter und geht's weiter. Und es hat mir geholfen, dass ich da heute sehr stabil dastehe und für mein Team dastehen kann und zu sagen, ich bin da, redet mit mir und wir schaffen das zusammen. Meine Mission ist, ich will nicht vor meinem Team gehen. Also der Captain geht als letztes von Bord. Das ist so ein bisschen meine Mission, die ich mir gesetzt habe. Ich weiß ja selber nicht, ob mein Job sicher ist. Also kann genauso sein. In einem halben Jahr sagt man mir, hier ist dein Ticket, war eine schöne Zeit mit dir. Die Sicherheit habe ich selber nicht. Und ich glaube, das ist aber auch die Transparenz, mit der ich auf mein Team zugehe und sage, wir sitzen gerade alle im selben Boot. Auch mir ist manchmal zum Heulen zumute, weil ich auch gerne wüsste, habe ich in einem halben Jahr noch einen Job oder nicht. Aber ich sehe es gerade nicht als mein Hauptthema, mich dazu sehr reinzuknien, weil A, habe ich ein Team, was mich braucht, zwei Teams, die mich brauchen. Und B, habe ich hier mit dem New Placement Hub eine Verantwortung, wo ich glaube, können wir sehr, sehr, sehr viel Gutes tun für Menschen, die wirklich gerade schon wissen, dass sie betroffen sind. Und ich weiß es noch nicht, deswegen muss ich mich da jetzt auch nicht groß emotional reinknien, ob ich betroffen bin oder nicht. Aber die Leute, die gerade betroffen sind, die haben wirklich deutlich andere Sorgen und da hoffen wir einfach ein Stück weit Linderung mit dem New Placement Angebot schaffen zu können.
Die klassische Definition von Employer Branding lautet, der strategische Prozess, bei dem ein Unternehmen seine Attraktivität als Arbeitgeber aufbaut und pflegt, um sowohl aktuelle als auch potenzielle Mitarbeitende zu gewinnen und langfristig zu binden. Wenn man das jetzt so hört, klingt das sehr nach Recruiting. Auf Basis der letzten Erfahrungen, die du gemacht hast, inwiefern reichten diese Definitionen heute noch aus?
Ich würde mal sagen, das ist nicht die Definition der DEBA. Die DEBA geht dann nämlich sehr viel stärker auf die identitätsbasierte Positionierung ein. Und ich glaube, das ist eher der Kern, den man hier aufgreifen muss, zu sagen, wie verhalte ich mich in der Krise als Arbeitgeber? Was ist meine Identität? Wie gehe ich mit Personen um, auch wenn die Zeiten schlechter sind? Und ich glaube, das ist das, wo ich sage, da kann ich mich nach wie vor mit der Definition von Employer Branding nach DEBA, sehe ich mich das sehr wohl noch drin in dem Scope. Und ich würde fast sagen, aus einer theoretischen Rolle, endlich haben wir mal den Fokus auf intern, weil wir sonst eigentlich immer nur nach extern schreien. Immer nur die großen Kampagnen, immer nur Leute reinholen. Was mit denen dann passiert, ja, wir kümmern uns noch um Onboarding-Prozesse und wir kümmern uns noch um Candidate Experience und wir kümmern uns noch um vielleicht, wie die Probezeit gestaltet ist. Danach ist meistens Schluss, womit wir uns eigentlich nie beschäftigen. Oder die wenigsten sich beschäftigen, ist Exit-Management, ist Transformationsbegleitung, ist die ganze Frage, und jetzt denke ich mal auch in einem Theoriekonstrukt weiter, wie müssen wir uns verabschieden, um in dieser Region oder um diese Person gegebenenfalls später mal wieder für uns gewinnen zu können. Krise wird nicht ewig dauern. Wir werden in vielen Orten, also meine persönliche Meinung, das ist nicht validiert durch durch ZF oder durch irgendwelche Strategien. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir in vielen Regionen, wo wir heute abbauen, irgendwann auch mal wieder rekrutieren werden. Und da ist es für mich jetzt mal rein aus einer Arbeitgebermarkensicht natürlich sehr wichtig, die Frage zu beantworten, wie verabschieden wir uns von Mitarbeitern? So, und die Frage, wie wir uns verabschieden, haben wir selbst in der Hand. Und da hilft natürlich sowas wie so ein Betreuungs- und Begleitungsprogramm, das Mitarbeitenden hilft, dass der Abschied würdevoll, ja, ist ein schwer tragendes Wort, aber zumindest menschlich erfolgt, indem wir es zeigen und spürbar machen, uns ist es nicht egal, wie wir uns von dir verabschieden. Und ich glaube, das sind Themen, das erzählst du auch natürlich weiter. Jeder tauscht sich mit seinem Freundes- und Familienkreis über die berufliche Situation aus. Ich kenne selber, mich fragt sogar meine 90-jährige Oma, wenn sie ZF in der Tagesschau hört, zu sagen, mein Junge, bist du betroffen? Also das, meine Oma hat kein Social Media, die nimmt es aus der Tagesschau mit. Und so geht es auch, glaube ich, ganz, ganz vielen anderen Kolleginnen und Kollegen auf der Welt. So, und dann ist immer natürlich die Frage, was kannst du dir als Arbeitgeber in solchen schweren Zeiten noch überhaupt Gutes tun? Und ich glaube, da hilft so ein Ansatz auch wie New Placement, um hier auch mal positive Arbeitgeberbotschaften zu senden, die auch im besten Fall weitererzählt werden.
Und eigentlich unterstreicht das ja das, was du eingangs gesagt hast, intern steht vor extern.
Genau, weil am Ende sind genau jetzt die Personen, die betroffen sind in der Krise, die Markenbotschafter, ja, auf den Arbeitsmarkt in den Regionen. Wenn jemand sagt, okay, du warst doch bei ZF, wie war's? Dann werden die, können die erzählen, ich habe meinen Job verloren, ich war von heute auf morgen draußen. Oder die sagen, ich habe meinen Job verloren, man hat sich aber extrem viel Mühe gegeben, mich zu begleiten und zu unterstützen, darin einen neuen Job zu finden. Mein Wunsch ist es, dass wir das dadurch erreichen, die zweite Option der Antwort, vielleicht nicht flächendeckend, aber bei vielen Menschen zu verankern. Ja.
Was ist denn dein persönliches Hire and Hire, also dein persönlicher Hebel, um Menschen oder Organisationen wachsen zu lassen? Ist es dieses, ich schaue auf den Menschen und ich schaue erstmal rein, bevor ich rausschaue?
Ich würde mich erstmal selbst nicht so wichtig und mächtig bezeichnen, dass ich sage, ich kann
keine
Unternehmen
Sorge,
wachsen.
Die Frage stelle ich jedem.
Okay, also genau, aber um das vielleicht vorwegzunehmen, ich glaube nicht, ich habe einen Hebel, um Organisationen wachsen oder schrumpfen zu lassen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist natürlich, hilft es gerade mal auf mein Team zum Beispiel geguckt, einfach da zu sein, genau eben diesen menschlichen Aspekt in den Vordergrund zu stellen. Und als zweite Zutat würde ich mal sagen, habe ich von Anfang an immer einen maximalen Vertrauensvorschuss in meine Teams gegeben. Nämlich zu sagen, hier ist ein Thema, wenn du einen Plan hast und glaubst, du weißt, wie du es umsetzt, mach. Genau, ich bin kein Micromanager, also ich gebe den Leuten einen maximalen Vertrauensvorschuss in jedes Thema mit und sage, ich bin da, wenn du mich brauchst, wenn du mich nicht brauchst, ist auch okay, probier dich aus. Natürlich kennen die ihre Grenzen, das sind erfahrene Leute, ja, da schicke ich keine Anfänger ins Rennen und sage, mach mit der Million, was du willst. Aber ich glaube, Kontext ist verstanden, ich glaube, Vertrauensvorschuss in den Themen und wie die Leute Themen angehen, ist, glaube ich, was ich für mich etabliert hat, was ich bekommen habe von meinen Führungskräften in den letzten 15 Jahren, wo ich mich sehr, sehr stark ausprobieren konnte und gestalten konnte. Und genau das habe ich mitgenommen für meine Führungsidentität, um das genau auch meinen Teams zu geben.
Was wünschst du dir? Was sollen Hörerinnen und Hörer aus dieser Folge mitnehmen?
Ich würde sagen, da gibt es verschiedene Ebenen. Ich glaube, bei Personen, die sich denken, ist Employer Branding das Richtige für mich, würde ich erstmal sagen, es gibt gar nicht den klassischen Studienabschluss oder die Ausbildung, um zu sagen, ich starte mit Employer Branding. Da ist sehr viel Mindset gefragt, da ist sehr viel, ja, natürlich ist Empathie wichtig, wahrscheinlich nicht die Hauptzutat für Employer Branding, sie schadet aber nicht, um ein Gespür dafür zu haben, was hilft Zielgruppen, wie ticken Zielgruppen und wie kann ich sie für mich gewinnen. Eine Technologieoffenheit hilft, glaube ich, auch sehr im Employer Branding und eine kreative Ader. Also ich glaube, das ist was ich gerne mitgeben würde an die Hörerinnen und Hörer zu sagen, wenn ihr euch überlegt, ist Employer Branding für mich eine Option im Berufsleben, habt keine Scheu, euch zu bewerben. Es gibt keinen Studienabschluss Bachelor Employer Branding. Das sind alles Personen aus anderen Disziplinen, die ich da kenne in allen Konzernen über der Welt hinweg. Da keine Angst, der Quereinstieg ist hier genau richtig. Und wenn nicht, gibt es auch gute Weiterbildung als Employer Brand Manager, da noch ein bisschen Wissen einzusaugen. Die zweite Ebene, die ich gerne reinbringen würde, ist, wenn ihr vielleicht auch in einer Krisensituation seid, in einem Employer Branding Team, seht die Krise, und das klingt extrem abgedroschen, ich weiß, aber seht sie als Chance. Es gibt so viele Themen, die in der Krise aufpoppen, mit denen ein Unternehmen noch nie konfrontiert war, wo es Gestaltungsmöglichkeiten gibt und wo ein Unternehmen froh ist, wenn die Themen jemand anpackt. Bei ZF gab es noch kein New Placement. Da gab es noch kein, wir kümmern uns um Mitarbeiter weltweit, um uns von ihnen gut zu verabschieden. So, und ich glaube, da möchte ich ein bisschen die Angst davon nehmen, zu sagen, Krise ist gleich Employer Branding stirbt. Nein, Employer Branding stirbt nicht, aber der Fokus verändert sich und er muss sich verändern. Es bringt nichts in der Krise, wenn ihr nicht einstellt, große Plakatkampagnen zu fahren und zu sagen, wir sind ein toller Arbeitgeber und wir stellen ein und dann hast du keine Stellen auf deiner Stellenbörse. So, ich glaube, das bringt nichts. Und trotzdem hat Employer Branding auch in der Krise eine Daseinsberechtigung, aber eben mit dem Fokus Innenwahrnehmung, die dann aber irgendwann auch wieder zu einer Außenwahrnehmung wird. Grundvoraussetzung dafür ist, ihr braucht Management, das das versteht. In ganz vielen Management-Etagen ist Employer Branding einfach nur krass extern und bunt und hübsch und laut und schrill und überhaupt nicht intern. Gegenfrage, die ich stellen würde, ist dann aber immer, wer kümmert sich denn jetzt aber in der Krise um genau diese Themen? Habt ihr ein Kulturteam, das das macht? Macht das die Kommunikation? Wer in HR macht das? Ich vermute, ganz viele werden sagen, wir haben noch niemanden dafür. Ich glaube, dann kann man die Brücke schlagen und sagen, wäre doch ein gutes Employer Branding Thema, weil die Frage, wie wir mit Menschen umgehen, kann auch durch Employer Branding gestaltet werden. Wir sind nicht dafür verantwortlich, weil wir können Impulse geben.
Ich könnte auch stundenlang mit dir weiterreden.
Ja, mach doch.
Ich habe da so eine Uhr im Nacken, siehst du sie?
Ach so, ja, ich kann es mir vorstellen.
Martin, vielen, 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 vielen Dank für diese ehrlichen und inspirierenden Einblicke in deine Arbeit und deine Haltung, vor allem in einer Zeit, in der Arbeitgebermarke nicht nur Marketing fürs Recruiting, sondern echte Kultur- und Transformationsarbeit ist.
Ganz lieben Dank, Anna, für den Austausch und für die gute Vorbereitung und noch ganz viel Erfolg mit eurem
vielen,
Podcast.
Vielen Dank. Ihr Lieben, wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, hinterlasst gerne eine Bewertung und teilt ihn weiter. Vielleicht inspiriert er ja auch andere in der HR- und Kommunikationswelt. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Folge Hire and Hire. Bis dann.
Redaktioneller Hinweis. Uns ist wichtig, dass sich alle angesprochen fühlen, egal welches Geschlecht, welche Identität oder Ausdrucksform. Im Eifer des Gesprächs passiert es manchmal, dass wir nicht konsequent gendern oder unterschiedliche Formen nutzen. Unsere Gäste sollen selbst entscheiden, wie sie sprechen möchten und wir geben niemandem etwas vor. Aber die Grundidee dieses Podcasts ist klar. Wir meinen immer alle Menschen und niemand soll sich ausgeschlossen fühlen.